Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute steht im Römerbrief im 12. Kapitel in den Versen 17 bis 21. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Amen. Im März des Jahres war ich zu einer Gerichtsverhandlung beim Amtsgericht Hamburg-Altona. Ein Ägypter, selbst Heroinabhängiger, war auf frischer Tat beim Heroinhandel erwischt worden. Er lebt seit 2006 hier in Deutschland. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er von Arbeitslosengeld 2. Trotz einer medizinischen Substitutionstherapie mit einer anderen Droge, die den Druck seiner Heroinsucht wegnimmt, behauptete er, die gefundenen Drogen wären nur für seinen Eigenbedarf bestimmt. Im Laufe des Prozesses kam dann heraus, dass er schon vor der jetzigen Festnahme eine Verurteilung wegen Drogenhandels erhalten hatte. Dabei hatte er eine Freiheitsstrafe auf Bewährung erhalten, war also zur Tatzeit auf Bewährung, auf freiem Fuß. Nach und nach wurden im Prozess insgesamt 17 weitere Vorstrafen seit 2006 aufgezählt. Vor allem mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschungen und Diebstählen. Ich erwartete jetzt für diesen Intensivstraftäter eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren oder so, selbstverständlich ohne Bewährung und eine Ausweisung aus Deutschland. Nach dem Urteil des Richters aber erhielt er eine nur 8-monatige Freiheitsstrafe und eine erneute Aussetzung zur Bewährung. Ich empfand und empfinde dieses Strafmaß als skandalös niedrig. Bei mir kamen daraufhin große Fragen auf zum Verhältnis von Gerechtigkeit, Strafe und Resozialisierung und zur Frage der Vergeltung oder Vergebung von Unrecht. Nun hatten dieses Strafverfahren und dieser angeklagte Drogenhandel unmittelbar mit mir persönlich ja gar nichts zu tun. Dabei ging es um das Recht des Staates als Vertreter unserer Gesellschaft, um Sozialethik. Aber häufig stellen sich solche Fragen nach Vergeltung von Unrecht uns ja auch ganz unmittelbar im Verhältnis zu einem anderen Menschen, also in der Individualethik. Zum Beispiel in der Familie über alltägliche Streitfragen, bei einer ungerechten Erbverteilung oder leider auch in den ganz, ganz furchtbaren, aber unglaublich vielen Fällen von sexuellem Missbrauch. Oder im Beruf, zum Beispiel bei Auseinandersetzungen um das schönere Büro, die Urlaubsregelung, Lohn und Gehalt, Macht und Karriere. Oder im Zusammenleben von Nachbarn, wegen Lärmbelästigung oder wegen Bäumen, die über die Grundstücksgrenze wachsen. Dann meinen wir, uns wehren zu müssen. Erst dem anderen mit gleicher Münze heimzahlen oder uns vielleicht sogar rächen zu müssen. Es ihm mindestens nach dem Maß Auge um Auge zu geben. Vergeltung. Ich glaube, diese Reaktionen kommen häufig aus Angst, zu kurz zu kommen. Oder sogar aus existenzieller Angst. Diese Angst kann sich dann in teilweise geradezu blutrünstige Wut und Zorn gegen unseren Widersacher umwandeln. Und dann sehen wir in unserem Tunnelblick, denke ich, auch nur noch 2 Beteiligte, uns selbst und den Widersacher oder Feind. Und wir üben Vergeltung. Aus der Vergeltung für Böses kann es aber zur Vergeltung für die Vergeltung kommen und so weiter und so weiter. Hieraus entstehen im schlimmsten Fall Vergeltungsketten und Erbfeindschaften. Wie Jesus es in der Bergpredigt lehrt, ermahnt uns auch Paulus: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Und weiter: Rächt euch nicht selbst, meine Lieben. Ja, stärker noch: Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Was für eine Herausforderung an seine Nachfolger. Und wir haben uns hier in der Markkirche ja in unserem Profil missionarischer Gemeindeaufbau mit dem Akronym Gnade auch in die Nachfolge Jesu gestellt. Können wir diese Herausforderung aber erfüllen? Jesus, der Gottessohn, hat uns diesen Weg der Feindesliebe vorgelebt. Er verteidigte sich nicht vor seinem Richter Pilatus und heilte sogar einen der Soldaten bei seiner Gefangennahme. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Paulus führt auch noch aus, wie er diesen Satz meint: Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Dazu zitiert er das alttestamentliche Buch der Sprüche. Vielmehr: Wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Anders gesagt: Still seine Bedürfnisse, tue ihm Gutes. Die feurigen Kohlen auf seinem Haupt dürften zwar nicht zu seinem Wohlbefinden beitragen, sind aber auch wohl so nicht zu verstehen, sondern es geht wohl darum, dass diese Wohltaten ein unübersehbares Friedenszeichen ihm geben und dass er seine Feindschaft auch überdenken und einstellen soll. Bei diesen ethischen Aufforderungen muss man meines Erachtens bedenken, dass Paulus im Römerbrief vorher schon über 11 Kapitel sein Evangelium entfaltet hat. Dass alle Menschen, Juden und Nichtjuden, so leben, als ob es Gott nicht gäbe und gegenüber Gott und ihren Mitmenschen in Sünde leben. Dass von daher alle Menschen auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit angewiesen sind. Und dass Jesus Christus aus Liebe für unsere Schuld zur Sühne am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, damit wir aus seiner Kraft ein neues, gottgefälliges Leben leben können. Gott fordert nichts von uns, was er selbst nicht uns gegenüber tut. Und er stattet uns mit seinem Heiligen Geist dazu aus. Auf diesem Hintergrund formuliert Paulus diese Ethik. An welche Akte von Feindschaft macht Paulus wohl denken? Worum geht es? Herabwürdigung der Person durch Beleidigung und Verleumdung? Ja, ganz sicher. Rechtlosigkeit, Entrechtung bzw. keine Möglichkeit zur Durchsetzung von Grundrechten? Ja, bestimmt. Verlust von Besitz und Eigentum? Ja, vermutlich auch. Angriffe auf Leib und Leben? Ja, sehr wahrscheinlich auch. Deutlich wird dies, wenn wir uns die Entwicklung und die problematische Situation der Gemeinde in Rom ansehen, an die Paulus schreibt. Die Gemeinde in Rom, die nicht von Paulus, sondern von Judenchristen gegründet wurde, ist schon etwa 40 nach Christus entstanden, also sehr, sehr bald nach Jesu Tod und Auferstehung. Man schätzt, dass es in Rom zigtausend Juden gegeben habe, die in 13 Synagogen zusammenkamen. Zwischen anderen Juden und Judenchristen scheint es dann, wie an etlichen anderen Orten bekanntlich ja auch, zu derartig heftigen Auseinandersetzungen gekommen zu sein, dass die öffentliche Ordnung gefährdet schien. Der Kaiser Claudius hat jedenfalls im Jahr 49 nach Christus ausnahmsweise alle Juden aus Rom ausgewiesen und vertrieben. Und davon waren zum Beispiel auch Aquila und Priscilla betroffen, die christlichen Freunde und Gastgeber des Paulus in Korinth. Die Gemeinde in Rom war also eine Gemeinde, die gerade stürmische Zeiten der Verfolgung hinter sich hatte und deren judenchristliche Mitglieder alle der Stadt verwiesen worden waren, als Paulus den Römerbrief Mitte der 50er Jahre schrieb. In Vers 14 unseres Kapitels nimmt er darauf Bezug und ermahnt sie, segnet, die euch verfolgen. Segnet und verflucht sie nicht. Paulus sagt aber nicht nur, rächt euch nicht selbst, meine Lieben. Er fährt fort, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Hier steht meines Erachtens etwas ganz Entscheidendes. Wir müssen und sollen nicht für Gerechtigkeit sorgen, sondern Gott, der Herr, der Schöpfer und Richter dieser Welt, wird Gerechtigkeit und Frieden, seinen Shalom, schaffen. Vollkommen wohl erst zu seinem Zeitpunkt am Ende der Zeiten. Wir dürfen uns nicht an Gottes Stelle als Richter und Rächer setzen, sondern sollen seinem Wirken Raum geben. Im Zusammenhang mit Gott können wir heute die Worte Rache und Zorn Gottes kaum hören oder akzeptieren. Vielleicht aufgrund eines Missverständnisses. Die Rache und den Zorn Gottes stelle ich mir anders vor als die von Menschen. Ohne diese aus Angst geborene, manchmal maßlose Wut und Bitterkeit vermengt mit unserer eigenen Bosheit. Sondern als eine angemessene, gerechte Vergeltung, die immer noch das Erbarmen und die Liebe Gottes zu seinen Menschen im Blick hat. Im Epheserbrief schreibt Paulus der Gemeinde auch eine kleine Ermahnung auf, die mir persönlich sehr, sehr wichtig wurde und die zu meiner Heilung beiträgt. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. In dieser ethischen Aufforderung sehe ich auch so etwas wie eine Beschreibung des Wesens Gottes. Die Aufforderung zur Feindesliebe soll dem Frieden dienen, und zwar demjenigen, dem ich feindlich gesonnen bin, als auch mit dem, der mir Feind ist. Was aber, wenn mir ein vollkommen böser, nichts friedenswilliger und friedensbereiter Mensch gegenübersteht, also quasi ein Adolf Hitler, Josef Stalin oder Kim Jong-un? Ja, solche Menschen gibt es. Jesus hat solche Menschen erlebt und Paulus auch. Deshalb schreibt er, ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Damit ist realistisch gesagt, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es seinem bösen Nachbarn nicht gefällt. Wir sollen uns Recht schaffen, um Frieden und gerechten Ausgleich bemühen, soweit möglich. Ist dies erkennbar, trotz aller Bemühungen nicht möglich, sollen wir für den anderen weiter das Beste bzw. Besserung wünschen, sind aber danach für weiteren Unfrieden nicht verantwortlich. Den Rest dürfen, ja sollen wir Gott überlassen. Ein solches Verhalten ist uns nicht nur aufgegeben, es ist auch in unserem eigenen Sinne klug und weise. Denn das Böse kann uns fertig machen. Das Böse, was uns angetan wird, und das Böse, das wir selbst tun. Vielleicht auch zur gerechten Vergeltung. Denn mit Feindschaft, Bitterkeit, Wut, Zorn und Auseinandersetzungen zu leben, nimmt mich selbst gefangen, kostet mich Kraft, ja möglicherweise sogar Lebenszeit. Wo ich aber mit Gottes Geist auf Vergeltung mit Bösem verzichten kann, mich nicht selbst räche, sondern vergebe, segne und auf Gutes bedacht bin, wird Gott seinen Segen geben. Wie wir es im Evangelium gerade gehört haben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man auch euch zumessen. Deshalb, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Im politischen Bereich ist für mich der sogenannte Marshallplan der USA von 1948 nach dem Zweiten Weltkrieg der USA gegen Deutschland ein gutes Beispiel, weil dieses Programm zum Aufbau und zur Wiedererholung Europas, das mit der damals unvorstellbaren Summe von 12,4 Milliarden US-Dollar ausgestattet war, auch Westdeutschland zugute kam und damit die Versöhnung von Deutschen und Amerikanern förderte. Und zwar auf beiden Ebenen, zwischen Menschen und zwischen beiden Staaten. An dieser Stelle möchte ich zur Rolle des Staates und zur Sozialethik noch einen Gedanken anschließen. Obwohl Paulus das Imperium Romanum diesen Staat der vergötzten, teilweise grausamen römischen Kaiser genau kannte, sieht er im Staat eine von Gott aus Gnade verordnete Ordnungsmacht gegenüber dem übermächtig werden des Bösen. Er legt dies im folgenden 13. Kapitel des Römerbriefes dar, das allerdings in der Nazizeit auch reichlich missbraucht wurde. Laut Paulus hat der Staat die Aufgabe, eine gesellschaftlich gute Ordnung zu schaffen und Unrecht zu bestrafen. Das ist sein Auftrag bzw. das Mandat der Politiker, Beamten und Richter, wie auch in meiner Geschichte am Predigtbeginn des Richters am Amtsgericht Altona gegenüber dem Drogenhändler. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat für Christen 4 Aufgabenfelder oder Mandate in dieser Welt benannt, in denen Christen je nach ihrer spezifischen Aufgabe und Verantwortung quasi im Auftrag Gottes für gute und gerechte Verhältnisse zu sorgen haben. Bonhoeffer nennt für Christen folgende Felder als Mandate zur christlichen Gestaltung: als verlässliches Glied der Kirche, in Ehe und Familie, am jeweiligen Arbeitsplatz, in Gesellschaft und Staat, also mindestens zum Beispiel durch Beteiligung an demokratischen Wahlen. Auch durch diese Mandate sorge Gott für eine gewisse, allerdings noch vorläufige und unvollkommene Ordnung für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt, bis er am Ende der Zeiten seine neue Welt herstellen wird. Ich komme zum Schluss. Die Erfahrung der Erbarmung Gottes über unser Leben und unsere eigene Schuld sollten uns Kraft zur Liebe geben. Feindesliebe besteht nicht aus romantischen Gefühlen, sondern basiert auf einer Entscheidung zum Gehorsam. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Um diesen Geist sollen wir Gott bitten. Der Gehorsam zur Liebe rechnet mit dem Wirken und Segen Gottes. Der allmächtige dreieinige Gott selbst will und wird Frieden und Gerechtigkeit herstellen, spätestens am Ende der Tage. Aber er fängt heute und hier in und mit seiner Gemeinde an. Auf ihn zu vertrauen, tut uns selbst, soweit wir Opfer von Unrecht wurden, und unseren Feinden gut und führt zum Frieden, falls sich nicht einer dem Frieden verschließt. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.